ARD.
In Polen.
Dzień dobry, wir sind Christine Joachim und Martin Adam, eure ARD-Polen-Korris.
Herzlich willkommen, ihr seid in Polen. Wir allerdings gerade nicht, jedenfalls nicht im Studio.
Wir sind in der Sommerpause und laden die Batterien wieder ein bisschen auf. Und wie ihr wisst, wenn ihr die letzte Folge, Scholzowania, gehört habt, wir freuen uns da über Post von euch. Schreibt gern, was euch gefällt, was euch fehlt und was wir in Staffel 3 ab August ins Visier nehmen sollten an inpolen@wdr.de.
Und solltet ihr gerade neu einsteigen in Polen, ist das der perfekte Moment. Ihr könnt in der Sommerpause alle bisherigen Folgen in der ARD Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen nachbingen, uns abonnieren und gern auch weiterempfehlen. Aber wir wollten euch natürlich nicht hängen lassen. Damit die Pause nicht so lang wird, haben wir euch diese Sonderausgabe von In Polen dagelassen.
Denn am 18. Juni, da ist Martin Kurz mit dem Berlin-Warschauer-Express nach Deutschland gefahren, zum RBB nach Berlin und hat dort eine Diskussion moderiert. Denn auch wir hier im Podcast haben ja viel darüber gesprochen, dass Polen nach dem Regierungswechsel mit ordentlich Selbstbewusstsein an die Europäische Union rangeht und richtig mitgestalten will. Gleichzeitig hat Frankreich im Moment vor allem mit sich selbst zu tun. Und das oft besprochene deutsch-französische Power-Duo in der EU ist ziemlich lahm im Moment. Wenn man sich aber in Berlin mal in die andere Richtung dreht, dann winkt da schon Warschau und will richtig was erreichen. Was genau? Das hat Martin am 18. Juni in der Dachlounge des RBB mit seinen Gästen besprochen.
Und Christine und ich sind dann so richtig, richtig wieder da am 15. August. Auch wieder alle zwei Wochen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr dann auch wieder am Start seid.
Jetzt aber erstmal Polen, der neue Motor in der EU. Viel Spaß.
Kapitel 25. Spezial. Polens Pläne für die EU.
Herzlich willkommen. Dzień dobry zu Polen verstehen, dem Inforadio, RBB 24 Inforadio Forum mit vollem Haus. Was mich sehr, sehr freut, ist wirklich kein Platz frei geblieben. Wir sind ganz oben im RBB Fernsehzentrum mit fantastischem Ausblick. Und mein Plan ist, wenn wir heute Abend alles richtig machen, gehen wir heraus und hatten einen schönen Ausblick und haben ein bisschen Weitblick bekommen. Denn das, was wir heute Abend machen wollen, ist, wir schauen in die Zukunft der Europäischen Union. Polen, der neue Motor in der EU. Wohin wollen unsere Nachbarn Europa führen? Das ist unsere Frage, die uns heute Abend beschäftigt. Und zu meinem Glück und auch zu Ihrem muss ich diese Frage nicht alleine beackern, sondern habe mir 4 tolle Gäste eingeladen. Bitte einen großen Applaus für Agnieszka Wierzchowska, die als Historikerin an der Entstehung des Deutsch-Polnischen Hauses in Berlin mitarbeitet. Was das ist, wenn Sie das noch nicht sofort parat haben, das klären wir alles heute Abend noch. Jarosław Bajacik ist da, herzlich willkommen. Herr Bajacik leitet die politische Abteilung der polnischen Botschaft hier in Berlin. Knut Abraham ist da, seit 2021 für die CDU im Bundestag. Ist aber heute vor allem bei uns, weil er davor auch in Warschau gelebt hat. Als Gesandter an der deutschen Botschaft in Warschau und dort in, kann man glaube ich sagen, sehr turbulenten Zeiten auch die Geschäfte geleitet hat, phasenweise.
Absolut, ja.
Und Bartosz Wieliński, herzlich willkommen. Extra heute aus Warschau angereist für uns, der stellvertretende Chefredakteur der Gazeta Wyborcza. Mein Name ist Martin Adam, ich bin auch aus Warschau angereist. Ich bin ARD-Korrespondent, dort vor allem für den Hörfunk im ARD-Studio in Warschau. Ich bin Host des ARD-Podcasts mit dem griffigen Namen In Polen, den ich Ihnen ganz herzlich ans Herz und Ohr legen möchte, indem wir alle zwei Wochen im Grunde mitverfolgen, wie sich Polen verändert seit dem Regierungswechsel. Und eine Sache, die wir dort sehr regelmäßig hören, seitdem es in Polen eine neue Regierung gibt, mit der würde ich ganz gerne einsteigen. Und zwar erklärt Donald Tusk, der alte und jetzt wieder neue polnische Premierminister, sehr regelmäßig, Polen sei jetzt zurück. Nach 8 Jahren Streit mit der Europäischen Kommission, 8 Jahre Streit mit dem Europäischen Gerichtshof. Nach 8 Jahren Konflikt im Grunde unter der Peace-Regierung sei Polen jetzt zurück in Europa, aber eben nicht nur, um da zu sitzen und freundlich abzunicken und zuzuhören, sondern um aktiv mitzumischen, um die Tagesordnung umzuschreiben. Und das war sehr gut hörbar am 9. Juni. Am Tag der Europawahl, abends bei der Wahlparty. Da hat nämlich Donald Tusk erklärt, ich zitiere, die Regierenden in Deutschland haben keinen Grund für Zufriedenheit. Die Regierenden in Frankreich haben sogar Grund für dramatische Trauer. Von den großen, ehrgeizigen Staaten, die die Europäische Union anführen, zeigt Polen, dass hier Demokratie, Ehrlichkeit und Europa triumphieren. Und dank eurer Mühe, gesprochen an die Wählerinnen und Wähler, ist Polen ganz verdient, das ist heute offensichtlich ein Anführer der Europäischen Union. Das ist die These, mit der wir einsteigen. Herr Bajacek, spüren Sie das im Alltag, wenn Sie als Vertreter der polnischen Botschaft hier unterwegs sind? Öffnen sich jetzt alle Türen im Auswärtigen Amt, wenn Sie kommen?
Ja, schönen guten Abend. Danke schön für die Einladung. Das Auswärtige Amt ist immer super freundlich gewesen und ist offen für Gespräche. Also das hat sich nicht geändert in dem Sinne. Und Berlin ist ja eine Metropole, eine sehr dynamische politische Hauptstadt innerhalb der Europäischen Union. Deswegen, ich würde einfach sagen am Anfang, dass natürlich die Euphorie war da am 9.6., früher auch letztes Jahr, als die Parlamentswahlen stattfanden in Polen. Aber eigentlich diese These, dass Polen jetzt zurück ist, ich würde das bestreiten. In dem Sinne, Polen war nie weg. Ja? Das war die gleiche Situation mit dem EU-Beitritt. Da haben auch viele von dem Rückkehr sozusagen zu Europa gesprochen. Und eigentlich, Polen war immer in der europäischen Familie gewesen. Es sind äußere Umstände, die das verursacht haben. Der Kalte Krieg, Stichwort Zweiter Weltkrieg und so weiter und so fort, die uns quasi getrennt haben. Aber eigentlich haben wir immer diese europäische Zugehörigkeit gepflegt.
Und doch merkt man ja jetzt, dass es einen anderen Umgangston gibt, dass es eine andere Verhandlungsebene gibt, die überhaupt erst wieder adressiert werden soll. Herr Abraham, haben Sie das Gefühl, man ist darauf in Deutschland vorbereitet? Hat man auf einen starken polnischen Partner zum Verhandeln gewartet?
Ja, doch das würde ich auf jeden Fall so sehen. Wobei die Erwartungen nie ganz ausbuchstabiert wurden. Irgendwie die Vorstellung, es wäre doch schön, wenn die Polen so wären wie wir und das gleiche Verständnis haben der Dinge. Das hört man oft. Nun hat sich aber Polen verändert und Europa hat sich verändert. Und ich glaube, dass Ministerpräsident Tusk da sehr richtig liegt, dass die gegenwärtige Situation ganz große Möglichkeiten gibt für eine aktive polnische Europapolitik. Nicht zuletzt deswegen, weil Veränderungen in Europa sich auch das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich verändert hat. Und auch der Ministerpräsident hat sich verändert. Er ist zurückgekommen aus Brüssel, aus erfolgreichen Jahren als Ratspräsident der Europäischen Union. Und all das bringt er mit. Und ich glaube, dass Polen tatsächlich eine führende Rolle spielen kann, gemeinsam mit Deutschland und Frankreich. Aber die Details werden wir sicherlich noch besprechen. Nur ein Satz, um das vielleicht anzudeuten. Führungsrolle bedeutet auch die Europäische Union als Institution zu stärken. Zu sehen, dass starke europäische Institutionen im eigenen Interesse sind. Und da bin ich gespannt, wie das weitergeht.
Ich fand es ganz schön, was Sie gerade gesagt haben, dass man sich in Deutschland wünscht, die Polen seien so wie wir. Ich glaube, den Wunsch gibt es andersrum auch, dass man sich in Warschau manchmal wünscht, die Deutschen wären ein bisschen polnischer. Frau Wierzchowska, Sie sind an der Konzeptionierung dieses deutsch-polnischen Hauses beteiligt oder arbeiten damit. Das ist ja mal entstanden aus der Idee, eigentlich ein Denkmal zu setzen für die polnischen Opfer des Nationalsozialismus, die polnischen Opfer des Zweiten Weltkrieges und auch der deutschen Besatzung. Inzwischen ist aus dieser Idee viel mehr als ein Denkmal geworden. Es soll ja ganz stark ein Bildungszentrum, ein Ort der Wissensvermittlung werden. Um jetzt direkt mal an das anzuschließen, was Herr Abraham sagte, wissen die Deutschen einfach zu wenig, um gute Teamplayer zu sein in Richtung Polen?
Ja, ich glaube, das Wissen in Deutschland über Polen, auch über die polnische Geschichte und vor allem über die gemeinsame deutsch-polnische Geschichte, die ja viele verschiedene Kapitel hat, also neben der deutschen Gewaltherrschaft über Polen im Zweiten Weltkrieg, auch eine ganz lange Nachbarschaft über Jahrhunderte hinweg. Und ich glaube, das Wissen sowohl um die deutsche Besatzung Polens während des Zweiten Weltkriegs als auch um diese gemeinsame Geschichte, was hat eigentlich Polen mit deutscher Geschichte zu tun, mit deutscher Nationswerdung, mit Preußens Aufstieg, darüber wissen die Deutschen tatsächlich sehr wenig. Und mit dem deutsch-polnischen Haus, mit einer Ausstellung und mit einem Bildungsprogramm hoffen wir mehr in diese Frage ja, der gemeinsamen Nachbarschaft reinzuschauen.
Jetzt gibt's das ja noch nicht, das Haus, aber geben Sie uns doch mal einen kurzen Einblick. Auf was für Reaktionen stoßen Sie denn? Haben Sie das Gefühl, es ist Interesse da? Oder ist das Teil des Projektes, überhaupt erstmal Leute dafür zu interessieren?
Ich finde, das Interesse ist so groß und so wohlwollend, dass wir uns manchmal nicht retten können von Menschen, die irgendwas beitragen wollen, die irgendwie ein Teil davon sein wollen, die mit Ideen kommen. Also ich glaube, das ist, da stoßen wir sehr viel an, was es schon gibt. Und es ist wirklich, es entsteht drumherum eine sehr gute Energie. Und ich glaube, dass es beides ist. Also sagen Wissensvermittlung, aber auch ein Gefühl, den anderen Nachbarn zu sehen. Und das ist sozusagen auf deutscher Seite, aber auch auf der polnischen Seite von ganz unterschiedlichen Akteuren und Gruppen ein großes Interesse an diesem Projekt.
Wunderbar, wir gehen da auf jeden Fall auch noch im Detail darauf ein, denn es gibt ja in dieser Geschichte auch viele Themen, die ganz aktuell sind politisch, die auch unsere Frage heute, wie eigentlich Polen sich in der Europäischen Union bewegt und was polnische Pläne für die Europäische Union sind, ganz stark beeinflussen. Mal nach Polen geschaut, ich hatte es angesprochen, 8 Jahre Peace-Regierung. Jetzt, glaube ich, kann man den Menschen in Polen nicht vorwerfen, dass sie zu wenig wüssten über Deutschland. In der Regel ist die Kenntnis da ja doch recht ausgeprägt. Aber ich würde sagen, nach 8 Jahren durchaus gefärbt. Also 8 Jahre, in denen auch ich als Korrespondent dort irgendwie, als deutscher Korrespondent erlebt habe, wie so eine sehr deutschlandskeptische, zum Teil antideutsche Haltung von der Peace-Partei auch propagiert wurde. Wie nimmst du das wahr, Bartosz Wieliński? Ist man denn in Polen wiederum nach diesen 8 Jahren überhaupt noch aufgeschlossen, mit Deutschland und den Deutschen zusammenzuarbeiten?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich bin kein Optimist, muss ich ehrlich sagen. Also mein Land wurde vergiftet. Vergiftet durch Propaganda, durch autoritäre Denken, durch autoritäre Gestaltung der Politik. Also die Gleichschaltung, die wir bei uns auch beobachtet haben, wird Folgen bringen und die Folgen werden langfristig. Wir sehen, wie viel Mühe muss man jetzt mitbringen, um mindestens gewisse Institutionen von dem Einfluss der PiS-Partei zu befreien und wie schwierig es ist, wie vorsätzlich wurde das alles ja einbetoniert. Also diese Herren, die Millionen jährlich verdiente in Fernsehen, in andere Ämter, im Gerichtswesen und so weiter. Das wird lange dauern, bis das alles ja entfernt und ersetzt wird. Und das Gleiche ist mit menschlichem Gewissen. Wenn man 8 Jahre durch Propagandasendern, Tag und Nacht daran arbeitet, dass im Seelen meiner Landsleute ein ganz falsches Bild von Nachbarn aus Westen, aus Süden, ein falsches Bild von Europa entstehen würde. Das hat auch eigene Früchte gebracht. Und peinlich ist, dass es so wird. Und wir sehen die Ergebnisse der Wahlen, sehr schwache Wahlbeteiligung, nur 40%. Bei Europawahlen, das sollte eine Norm sein in Polen. Also es war noch weniger, aber trotzdem 40%, das ist viel, viel weniger, als wir erwartet oder wir uns wünschen könnten. Und man sieht, mit welcher Unterstützung könnte sich noch Herr Kaczyński, der Anführer der PiS-Partei, rechnen. Also gute 35%, das ist ein gutes Ergebnis. Seine Macht in der Partei wankt nicht, Partei zersplittert nicht, Partei ist wieder da und sie haben ständig Anspruch auf die Regierung. Und auch deswegen, dass der PiS noch zurückkommen könnte, dass es noch wahrscheinlich ist, vorstellbar ist, werden die polnischen Politiker ganz vorsichtig mit der deutschen Nachbarn umgehen. Also ich erwarte keine Liebe, keine so enge Partnerschaft, wie es zu Merkel-Zeiten gab, keine große, ja, freundschaftliche Zusammenarbeit. Nein, es wird kühl, es wird vorsichtig, es wird emotionslos. Brüssel wird, glaube ich, wichtiger für Polen als Berlin.
Herr Bajacek hat das Mikrofon schon in die Hand genommen. Ist es so?
Also ich würde, dass das Bild ist ein bisschen zu trüb. Also ich würde sagen, die politische Chemie stimmt. Und wie Minister Sikorski auch in seinem Exposé jetzt vor dem Sejm auch gesagt hat im April, dass das Zurückerlangen des Vertrauens braucht Zeit. Aber ich denke, wir liegen da eigentlich wirklich gut sozusagen, auch mit Tempo und mit den Ambitionen. Also am 2. Juli, das wollten Sie bestimmt auch nochmal ansprechen, finden die ersten Regierungskonsultationen seit 6 Jahren statt in Warschau. Auf explizite Bitte auch von Ministerpräsidentin Tusk, dass die Bundesregierung nach Warschau anreist. Und wie gesagt, meine Kolleginnen und Kollegen, ich weiß das ganz genau, und auch hier die deutschen Diplomaten und Diplomatinnen arbeiten an so einem Aktionsplan. Das sollte tatsächlich ein mehrseitiges Dokument, die konkrete Lösungen für genau Wiederbelebung der deutsch-polnischen Nachbarschaft bringen sollte. Und das geht wirklich nicht nur um so Beamtenfragen, wie oft wir uns treffen und Familienfotos schießen, sondern dass wir tatsächlich gemeinsam gute, sehr ambitionierte Projekte für ganzes Europa zusammenbringen, auch im Rahmen von Weimarer Dreieck. Aber der Kern sollte diese bilaterales Verhältnis sein. Und wie gesagt, die polnische Gesellschaft, vielleicht ist das jetzt die Situation in Polen, kann man das auch als ein Laboratorium für Europa betrachten. In dem Sinne, man hatte ja eine nationalkonservative Regierung, man hatte Herausforderungen im Sinne von Rechtsstaatlichkeit. Jetzt muss man das gemeinsam sozusagen schauen, wie wir auf den guten Weg kommen. Und ich denke, da sehen Sie, da gibt es Mitgliedsländer in der EU, die die gleichen Probleme sozusagen heute vor den gleichen Problemen stehen. Also Polen ist, wie gesagt, im Zentrum, wie Sie gesagt haben. Ich denke, berechtigt auch mit großen Ansprüchen nach 20 Jahren der Mitgliedschaft übrigens. Und deswegen, man fühlt sich reif und bereit, als nicht mehr Juniorpartner sozusagen gehört zu werden.
Auf genau diese Ansprüche kommen wir gleich nochmal zu sprechen.
Darf ich das beantworten oder noch abwarten?
Wenn es ganz kurz und ganz direkt dazu ist.
Ja, also nee, ich würde gerne Ihren Enthusiasmus teilen und ich weiß, dass Sie drin engagiert sind persönlich. Also ich wünsche wirklich sehr, dass das alles erfolgreich beendet wird. Ich habe manche deutsch-polnische Regierungskonsultationen als Journalist gefolgt und beschrieben, manche ja, Liste der Vorhaben der beiden Regierungen. Ja, und trotzdem sind wir wirklich im Abgrund gelandet, also die deutsch-polnische Verhältnisse sind im Abgrund gelandet und sie werden noch eine Weile in diesem Abgrund bleiben. Also ist besser, würde ich sagen, ist besser skeptisch zu sein als überoptimistisch.
Ich versuche trotzdem, versprochen, ein bisschen Optimismus hier heute noch Ihnen am Ende des Abends mit rauszugeben. Frau Wischkowska.
Ja, ich wollte auf die beiden Punkte eingehen, weil am Deutsch-Polnischen Haus beschäftigen wir uns ja sehr viel mit Stereotypen. Also woher kommen die historisch, aber wie sehen die Deutschen die Polen und die Polen die Deutschen? Das war schon bei der ersten PiS-Regierung 2005, 2006 so und das war vor 8 Jahren, als die PiS an die Macht kam, auch so, dass es eine gewisse Wahrnehmung gab oder auch eine Berichterstattung, dass das irgendwie ein osteuropäisches Problem ist, diese populistischen rechtsnationalen Regierungen. Also Polen und Ungarn, das waren so die Problemkinder Europas und mittlerweile sehen wir aber, dass das nicht nur ein osteuropäisches Problem ist, sondern ein europäisches Problem. Und wenn wir von einem Laboratorium sprechen, wir schauen nach Polen und schauen, was dort passiert, dann haben wir einerseits eine sehr optimistische Botschaft. Ja, man kann so eine Regierung auch abwählen. Aber wir haben auch das, was Herr Wilinski gerade gesagt hat, nämlich eine vergiftete gesellschaftliche Atmosphäre, ein Kaputtmachen von Institutionen, vom Verfassungsgericht, vom Justizsystem. von den staatlichen Medien. Und wir sehen auch, wie schwierig es ist, das rechtsstaatlich wieder zurückzudrehen. Und wenn wir uns jetzt angucken, wir stehen vor den Wahlen, in Parlamentswahlen in Frankreich. Und die Idee ist immer, warum macht Macron das und was passiert, wenn das Rassemblement National stark wird? Ist es nicht so, dass sie sich dann in der Regierung diskreditieren, dann sehen wir Polen und sehen, wie viel kaputt gemacht wurde. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft und ein wichtiges Laboratorium auf eine Art.
Man kann auf jeden Fall sehr deutlich sehen, dass weder die Partei noch ihre Wählerinnen und Wähler einfach verschwinden. Nur in Anführungsstrichen, weil sie abgewählt wurden. Und wie sehr tatsächlich ein Staat nach 8 Jahren umgestaltet werden kann. Herr Abraham.
Ja, ich würde gerne noch mal herausarbeiten, dass die deutsch-polnischen Beziehungen ja doch auf vielen Ebenen sich abspielen. Und wir sind jetzt hier auf einer sehr hohen politischen Ebene mit Regierungskonsultationen, mit den Schwierigkeiten, über die Sie gesprochen haben. Aber ich stelle fest, ich vertrete einen ländlichen Landkreis im Süden Brandenburgs als Bundestagsabgeordneter. Und ich bin immer wieder beeindruckt, was da wirklich funktioniert an Partnerschaft. Also der Landkreis Elbe-Elster im Sendegebiet des RBB hat eine seit 25 Jahren lebendige Partnerschaft mit Landkreis, also Powiat und Stadt Nakło-Nateczno. Und das funktioniert. Da neulich hatte ich da so eine, wie hier die jungen Leute, einen Besuch von einer Schule, die dann gleich ihre polnische Partnerschule mitgebracht hatte. Und das alles funktioniert. Interessant ist aber, hat dieses alltägliche Miteinander nachhaltigen Schaden genommen durch die Beobachtung, die ich teile, dass es nur wenige Tropfen Giftes braucht, um ein ganzes Fass zu verderben. Das ist interessant. Also auch in der Beobachtung, nachher vielleicht in der Runde, hat dieses tägliche Miteinander, dieses Verhältnis Schaden genommen. Was die Regierungskonsultation betrifft, bin ich natürlich auch als jemand, der das mehrfach mit hat vorbereiten dürfen und ich habe auch an den letzten Regierungskonsultationen teilgenommen. Ich glaube, dass sie wirklich mit viel Ambition und viel gutem Willen auf beiden Seiten vorbereitet werden, weil jedem klar ist, dass alle darauf schauen, was wird dabei rauskommen. Wir müssen nur dabei auch sehen, und da haben wir von der Opposition natürlich einen kritischen Blick drauf, in welchem Geist, in welchem Spirit das Ganze geschieht. Und wir hoffen da sehr auf Aufbruchstimmung. Nicht nur in den Papieren, sondern auch im Atmosphärischen.
Ich würde ganz gerne vom polnisch-deutschen Verhältnis langsam aufs polnisch-europäische rüberschwenken. Herr Bajacik, Sie sagen, Polen war nie weg. Das war natürlich von mir ein bisschen zugespitzt. Aber doch sieht man jetzt sehr häufig Donald Tusk, Radosław Sikorski, den Außenminister, haben Sie angesprochen. Und in den meisten dieser Reden, die ich höre, schwingt dieser Aufbruch, dieser Anspruch aber auch zu gestalten mit. Jetzt an Sie die Frage als jemand, der in der Botschaft im diplomatischen Dienst arbeitet. Was ist denn der Plan? Gibt es einen Plan in Warschau, was man jetzt, wie man die Europäische Union gestalten möchte, was da die wichtigsten Punkte sind?
Man ist auf jeden Fall bewusst, dass wir tatsächlich eine Zeitenwende erleben, ja. Und das ist nicht deswegen, weil mit allem Respekt Bundeskanzler Olaf Scholz das ausgerufen hat, sondern für Polen diese Zeitenwende hat schon viel, viel früher angefangen. Sogar hier in Deutschland gab es ja auch Reden, zum Beispiel der alte Bundespräsident Joachim Gauck in München an der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 hat auch schon von russischer Gefahr sozusagen gesprochen und hat zu dieser Resilienz, die wir das heute nennen, auch plädiert, nicht, dass man das tatsächlich aufbaut, dass man mehr Verantwortung nimmt. Minister Sikorski war hier 2011 mit einer berühmter Rede, das war damals auch der polnische Vorsitz im Rat der EU, der erste von uns, der kommt jetzt gleich am Anfang nächstes Jahres, der zweite, und er hat damals gesagt, er fürchtet weniger die deutsche Macht als die deutsche Untätigkeit. Ja, und das gilt bis heute. Der war da vor 2 Jahren in der GAP hier in Berlin und hat quasi die These nochmal gestärkt und hat gesagt, Deutschland kann nicht aus dem Hintergrund führen. Cannot lead from behind. Das stimmt alles und deswegen, wie gesagt, Polen ist einfach bewusst, was jetzt sozusagen der Ansatz, der Satz ist für Europa als Kontinent, dass die geopolitische Lage sich total verändert hat. Und wie gesagt, wir haben auch mit der früheren Regierung sehr viele Positives in die europäische Politik eingebracht. Also auch denken Sie nur an die Reaktion auf den Ausbruch des Krieges, also auf die russische Aggression gegen die Ukraine. Polen waren die ersten, die tatsächlich richtige, greifbare Unterstützung angeboten haben. Die Stichwort 300 Kampfpanzer wurden im Prinzip innerhalb von wenigen Wochen, vielleicht Monaten geliefert. Also das alles zeigt einfach, dass dieser Anspruch und dieses Bewusstsein, Polen als zentrales Glied der Europäischen Union, ist da. Und ich denke, dass das erklärt, warum die Stimmung in Warschau, vielleicht der letzte Satz, genau, diese Polarisierung mag da sein, gesellschaftlich, aber ich denke, wenn ich hier pendele zwischen Warschau und Berlin, ich merke, in Polen ist die Stimmung gut. Die Leute sind optimistisch, trotz der Tatsache, dass das Land eigentlich an der Frontlinie zur Ukraine, zu Belarus, zu Kaliningrad liegt. Nicht? Also das vielleicht zeigt auch, dass Polen hat viel Zuversicht, Optimismus und trotz der Polarisierung, wie gesagt, die Menschen glauben an ihre Zukunft.
Also das Zitat von Minister Sikorski ist hier Legende in Berlin, weil jemand nun auch aus Polen Deutschland auffordert zu führen. Das Problem ist natürlich, wohin und wer geführt werden möchte. Jetzt, ich stelle fest, dass sehr viel geschrieben, gesprochen wird über deutsche Führungsrollen, aber niemand eigentlich eben genau dies beantwortet, wohin geführt wird und was geführt wird. Ich war ja Teil der seinerzeitigen Bundesregierung. Da war das genau andersrum. Ja? Wir standen unter strenger Weisung, niemals das Wort Führungsrolle in den Mund zu nehmen, aber zu führen.
Wie sah dieser Spagat aus? Jetzt ohne Ihre komplette Amtszeit nacharbeiten zu wollen, aber vielleicht ja. in einem kurzen Einblick.
Also Führung bedeutet vor allen Dingen, sich zu überlegen, wo man hin will. Ja, eine klare Strategie zu entwickeln, wo man hin will, wen man mitnimmt. Und Führung bedeutet, nicht über Führung zu reden.
Und Herr Bajacic, ich komme noch mal kurz zurück zu Ihnen. Weil Sie hatten es angesprochen, diese Erfahrung der polnischen Gesellschaft auch als Frontstaat. Diese Erfahrung, alle Hilfsgüter, alle Waffentransporte, alle Verbindungen in die Ukraine gehen durch Polen. Polen hat wahnsinnig viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Das kann ich auch bestätigen, wenn man in Polen unterwegs ist. Man spürt das im Alltag. Und wenn man in Polen einfach den Fernseher anmacht oder die Zeitung aufschlägt, dann ist, Sie hatten es angesprochen, Verteidigung und Sicherheitspolitik ist das große Thema gerade. Das war auch das eine große Thema im Europawahlkampf. Ist das der Kern im Moment zumindest auch der polnischen Europastrategie? Weil diesen Eindruck kann man ja kriegen, wenn man sich die Treffen des Weimarer Dreiecks anschaut. Heute hätte eines stattfinden sollen, das ist abgesagt worden. In Paris hat man gerade anderes vorzubereiten. Aber da geht es im Kern ja eigentlich fast ausschließlich darum, dass es aus Polen und zum Teil von Präsident Macron aus Frankreich heißt, wir müssen als Europa rüsten letzten Endes, uns vorbereiten. Ist das der Kern der polnischen Europastrategie?
Kurze Antwort, worum sollte es sonst gehen? Hören Sie nur den Bundeskanzler, auch München wieder dieses Jahr. Der hat gesagt, ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Das ist auch, wie gesagt, keine Realitätsverweigerung, kein politisches Spiel, sondern wirklich auch ein Zeugnis für Ministerpräsidenten Tusk, dass er weiß, was zentral ist, was wirklich Bedeutung hat für unsere Zukunft als Europa, als gemeinsamer Kontinent, auch mit Blick auf die Wahlen in den USA, diese Rufe von allen Ecken für mehr Verantwortung. Und deswegen, das ist ein zentrales Thema. Also Bartosz Wieliński wird das bestimmt bestätigen in der Wahlkampagne. Aber ich denke, die Regierung macht das richtig und systemisch auch. Das heißt, es gibt eine Vision, Stichwort das der Ostschild, das ist ein neues Konzept, das ja die östliche polnische Grenze zu Belarus hauptsächlich, aber auch zu Kaliningrad stärken sollte. Und übrigens, das ist nicht nur eine polnische Ostgrenze, sondern die Außengrenze der EU. Also man nimmt auch ernst Verantwortung für die ganze EU und für das transatlantische Gebiet, also das Bündnis. Und deswegen denke ich, man sollte sich nicht wundern. Sicherheit ist auch mehrstufig gedacht. Also es geht um Resilienz, um auch gesellschaftliche Vorbereitung, um Zivilschutz, um Energiesicherheit, auch Sicherheit mit Blick auf die Ernährungsketten. Nicht? Also dass wir tatsächlich auch gute Chancen haben, für uns selbst zu ernähren im Fall von Krisen. Das alles ist da und deswegen Sicherheit, ich kann das nur bestätigen, ja, das ist zentral.
Also dieser Tarcza Wschód, dieser östliche Schild, nur um das mal plastisch zu machen, das, was gerade konkret geplant wird, ist innerhalb der nächsten Jahre zuerst mit 10 Milliarden Zloty, es wird mit Sicherheit mehr werden, diese Grenze auf 700 Kilometer tatsächlich zu befestigen. Also wir reden von Panzersperren, Bunkern, Geländeumgestaltung, ein Minengürtel, der noch nicht vermint ist, aber im Ernstfall vermint werden soll. Also nur, um einen Eindruck dafür zu kriegen, wie die Stimmungslage auch ist. Und dazu kommt ja dieses Konzept der Zelazna Kopua, der eisernen Kuppel nach dem Vorbild des Iron Dome in Israel, also eine europäische Flugabwehr zu schaffen. Und das eben ganz stark mit polnischer Initiative. Bartosz, kannst du uns mal einen Einblick geben? Wie nimmst du die Gefühlslage wahr? Ich würde da ganz gerne noch ein bisschen näher rankommen.
Ja, also leider habe ich eine Rolle hier gekriegt, der Pessimisten und der Spielverderber sozusagen. Aber meine Damen und Herren, das sind keine fröhlichen Zeiten. Ja? Und das spürt man, je näher der östliche Grenze Polen man ist, desto düster die Welt ist. Die Leute sprechen über die Kriegsgefahr. Über sogar akuten Kriegsgefahr. Man spürt das. Der Schatten von Russland da ist zu spüren, zu sehen sogar in manchen Gebieten. Die Zahl der Inzidenten, Einzelfälle an der Grenze mit Belarus steigt. Es handelt hier nicht mehr um Frauen und Kinder, die Zuflucht suchten, sondern nach den geschulten Gruppen von jungen Migranten, die von belarussischen Geheimdiensten irgendwie provoziert sind oder ja, befohlen sind, die polnische Grenztruppe oder Soldaten zu anzugreifen, also mit Steinen zu bewerfen. So ein Soldat ist da ums Leben gekommen. Und die vorherige Regierung hat uns leider nicht geschirmt. Hat ja viel geredet, hat die Pressekonferenzen veranstaltet an der Grenze, hat einen Zaun gebaut für 1,6 Milliarden Zloty, der keine Barriere ist, ist keine Hürde für diese Leute. Es ist ganz einfach, diese Zaun zu überqueren. Also man braucht jetzt ein ganz neues Konzept der Grenzsicherung. Man braucht viel, viel Geld. Also Problem ist das Personal bei der Grenzwache. Also es gibt zu wenig Leute, die im Dienst sind. Deswegen braucht man Unterstützung von der EU. Das ist nicht, wie Sie es gesagt haben, das ist keine polnische Grenze, das ist die Ostgrenze der EU. Man braucht viel Zusammenarbeit, auch mit Lettland, auch mit Litauen, Estland, Finnland. Das sind die Länder, die teilen die Grenze, gemeinsame Grenze mit Russland und ja, sind, also treffen die gleichen Herausforderungen. Also die Russen benutzen Migration als eine Waffe. Da muss auch ganz offen gesagt werden, dass diese Leute, die nach Polen geschubst sind von den belarussischen Grenzpolizisten, das sind deine doppelte Opfer. Das sind Opfer Bürgerkrieger in eigene Länder oder Knechtung in eigene Länder, irgendwo im Nahen Osten und in Afrika. Und das sind die Opfer von den Vermittlern, die denen versprochen hatten, friedliche Leben in Europa. Thema Migration verursacht durch Klimakrise. Das wird eine übergroße Herausforderung, auch für Polen. Also wir glaubten vor 8 Jahren, als PiS begann, diese tragische Umwandlung meines Landes, dass Migration ein Problem von Griechenland, Frankreich, Italien, Spanien sei. Das stimmt nicht. Also mit der Öffnung dieser Korridor durch Belarus, wir sind auch auf der ersten Linie gelandet. Und wissen nicht genau, wie man das eigentlich ordnen soll. Also wir wollen alle humanitär auf zivilisierte Weise diese Leute begegnen und Hilfe zu leisten, wie wir das in der Ukraine und in Belarus geleistet haben. Aber manchmal beginnt man das zu verstehen, dass wir diese Millionen Leute, die rein wollen, sind wir nicht imstande, allen zu helfen und alle Türen aufzumachen. Und das ist ein tragischer Paradox. Man will, aber man weiß, dass man nicht imstande ist. Ja.
Wir kommen auf jeden Fall nochmal auf das Thema Migration zu sprechen. Auch auf die Sperrzone, die jetzt wieder eingerichtet wurde, die Peace schon mal eingerichtet hatte. Eine im Schnitt 200 Meter breite Sperrzone an der Grenze. Damals heftig kritisiert, von Donald Tusk heute wieder eingeführt. Aber Herr Abraham wollte was sagen.
Ja, Ihnen zuhörend ist mir noch mal eins ganz deutlich geworden. Es gibt zwischen Deutschland und Polen ein völlig unterschiedliches Bewusstsein über die Bedrohung. Das hat einmal natürlich geografische Gründe. Polen grenzt an Belarus und auch an Russland im Bereich Kaliningrad-Königsberg. Aber auch im Bewusstsein der Bevölkerung ist die Bedrohung viel realer als bei uns. Bei uns herrscht, und das kann ich zumindest für meine Region sagen, eher das Gefühl, das ist ein Krieg, der ist auch furchtbar, aber eigentlich so richtig geht der uns nichts an. Ja? It's not our war, auf Englisch.
Und bei uns landen die Raketen ab und zu, ja?
Bitte?
Und bei uns landen die russischen Raketen.
Ja. Ja, das ist etwas, was hier nicht nachvollzogen wird, wie real die Gefahr ist. Und entsprechend sind die Antworten unterschiedlich. Und das wollte ich nur, weil beide Aussagen mich gerade dazu brachten, das wollte ich nur thematisiert
haben. Aber wie sind die Antworten? Also hat denn diese polnische Perspektive, also, hat auch die polnische Warnung eine Chance, in Berlin, und das wäre auch wichtig, um dann in Brüssel gehört, effektiv gehört zu werden? Oder scheitert das daran, dass man weiter westlich sagt, ist nicht unser Krieg?
Ich beobachte, und das sage ich mit Bedauern, dass die Einstellung, es geht uns eigentlich nichts an, immer stärker versucht wird, untermauert zu werden durch reale Punkte, aber bis zu absurden Theorien, die irgendwie aus dem Netz herausgezogen werden, auch in der Absicht, diese Erkenntnis nicht durchkommen zu lassen, dass auch Deutschland bedroht ist. Und das ist in Polen eben tatsächlich komplett anders. Und da ist ein Disconnect, aber da ist natürlich, wenn wir über polnische Schwerpunktthemen sprechen, natürlich ganz sicherlich eine große Aufgabe.
Soll ich was fragen? Oder Sie hatten das Mikrofon schon in der Hand. Ich kann auch sonst noch eine Frage reinschieben.
Nee, ich wollte die Punkte, auf die Punkte nochmal eingehen, die hier gesagt wurden. Zum einen wollte ich, das ist ja vielleicht meine Rolle als Historikerin, auch nochmal sagen, ja, geografische Bedrohung, politische Bedrohung, aber auch ein Bewusstsein der historischen Realität, nämlich das Familiengedächtnis über die deutsche Besatzung und auch die sowjetische Besatzung im Osten Polens 1939, also mit Beginn des Zweiten Weltkriegs. Das ist etwas, was nicht nur in der Topografie des Landes sehr deutlich wird mit vielen Denkmälern, aber auch im Familiengedächtnis etwas ist, was viel präsenter ist als es in Deutschland. Also dieser Rückbezug zum Zweiten Weltkrieg ist ein sehr lebendiger in Polen, das zum einen. Und zum Zweiten wollte ich doch auf so eine gesellschaftliche Schiene, was die Perspektive auf die polnisch-belarussische Grenze angeht. Es gab eine große, also sagen, während der Peace-Regierung gab es einen Teil der Gesellschaft, die unglaublich kritisiert hat, was an dieser Grenze passiert, die geholfen hat, Aktivisten, die geholfen haben, also vor allen Dingen die Pushbacks kritisiert haben, die Sperrzone kritisiert haben und so weiter. Und es gibt einen großen Teil der Wähler der damaligen demokratischen Opposition jetzt in der Regierung, die extrem enttäuscht sind von dem, was die Regierung heute macht. Und das sind mehrere Themen, aber eins davon ist das, was an der polnisch-belarussischen Grenze passiert. Wir haben einen Vorschlag einer Gesetzesnovelle in Polen, in der es darum geht, dass das Schießen an der Grenze, dass die Beweislast umgekehrt wird. Also dass uniformierte Beamte sich nicht in dem Maße wie sonst rechtfertigen müssen, wenn sie an der Grenze schießen. Ich denke, das ist eine ziemlich harte Nachricht.
Man muss vielleicht ganz kurz dazu sagen, es gab einen riesen Aufschrei, weil drei Grenz
Grenzschützer, drei Soldaten, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Grenzschutzsoldaten, festgenommen wurden und die Staatsanwaltschaft ermittelt hat, nachdem diese drei Warnschüsse in die Luft und in die Erde abgegeben haben. In diesem Kontext wurde aber klar, dass Warnschüsse relativ regelmäßig abgegeben werden. Aber also es gab einen großen Aufschrei und Donald Tusk hat, soweit ich mitbekommen habe, den zuständigen Staatsanwalt wiederum freigestellt jetzt. Also er hat dann doch wieder persönlich in dieses Verfahren eingegriffen, aber das nur als Hintergrund.
Also ich will nur sagen, dass es auch diese gesellschaftliche Enttäuschung gibt und dieses Paradox, von dem Herr Wielinski sprach, humanitär agieren, aber wir müssen irgendwie die EU-Grenze schützen, ist natürlich auch ein europäisches Problem und das nicht nur seit gestern. Aber jetzt wird es zunehmend ein Problem, das in Polen auftaucht. Aber es gibt auch eine unglaubliche Enttäuschung und dieses Gefühl, die Regierung ist eigentlich eine Arriere-Garde der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist viel weiter. Und dazu gehören auch noch andere gesellschaftliche Fragen, die jetzt aber, glaube ich, zu weit führen.
Wenn ich nur kurz darf.
Sekunde, eine Nachfrage noch und dann gehen wir weiter. Sie haben das gerade angesprochen, was ich sehr interessant finde, dass das historische Bewusstsein, das, was in der Familiengeschichte, das, was am Küchentisch zu Hause auch erzählt wird, dass das in Polen andere Geschichten sind und dass man sich anders an die Geschichte erinnert als in Deutschland zum Teil. Was ich sehr bedrückend finde, ist, dass in diesem Jahr mit den ersten Frühlingstagen, als es warm wurde, auf einmal sehr häufig Assoziationen mit 1939 gezogen wurden und mit dem Sommer und dass Bilder von dem Strand in Sopot 1939 rumgingen und es hieß, damals war auch Sommer und da hat sich keiner vorstellen können, dass was passiert. Also was für mich ganz gut diese Stimmung beschreibt, dass die Leute schon Angst haben. Wenn wir jetzt mal auf Deutsch-Polnische Haus hier in Berlin schauen und auf den Bildungsauftrag, ist das ein Teil davon, diese persönlichen Erinnerungen und die Assoziationen abzugleichen?
Na, zumindest zu erklären, woher sie kommen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, denn ich glaube, in der deutschen Presse war auch oft zu lesen, dass es so polnische Befindlichkeiten sind, dass man sozusagen auch die Angst vor Russland nicht wahrgenommen hat, diese Position Polens zwischen Deutschland und Russland, die sozusagen historisch sehr, sehr prekär war. Also, dass man das, was in Polen gegenwärtig und präsent ist, nicht ernst nimmt. Und zu erklären, dass es doch eine historische Grundlage gibt, ohne aber das gleichzusetzen. Also wir sind nicht 39. Ja, es ist warm, aber das ist sozusagen, man muss sehr vorsichtig sein mit diesen Parallelen, denn wir können das nicht gleichsetzen. Aber es gibt ein Bewusstsein dafür und es gibt übrigens auch Ressentiments, die dann sehr schnell wieder geweckt werden können. Stichwort antideutsche Ressentiments, die auf eine Grundlage, also sozusagen auf eine historische Grundlage auch treffen, weil es dieses Bewusstsein gibt. Und sozusagen von deutscher Seite aus zu erklären, woher kommt das? Was hat es an Wahrheitsgehalt an sich? Ich glaube, dann verstehen wir uns besser.
Herr Bajacek.
Ja, also vielleicht um direkt zu auf Agnieszkas Worte zu reagieren. Also ich würde sagen, das ist super wichtig und wir würden uns freuen, wenn das tatsächlich eine Aufgabe und zwar dringend von dem Deutsch-Polnischen Haus wird. Aber ich denke, man sollte auch sagen und betonen, was die Erwartung in Polen ist, weil du hast gesagt, es gibt ein riesiges Interesse gegenüber diesem Projekt. Ich würde sagen, in Polen weiß man wenig darüber. Das ist das Problem, dass die Kommunikation über dieses Projekt ist gewesen leider begrenzt. Und vielleicht Bartosz Wieliński kann das auch bestätigen. Also ich meine, außerhalb vielleicht von einer Gruppe von Experten und Historikern und die Leute, die sich sowieso beruflich oder wissenschaftlich mit deutsch-polnischen Beziehungen beschäftigen, ich denke, breit gesellschaftlich weiß man wenig. Und da sollte man mehr tun, weil eigentlich ist es ein deutsches Projekt. Und ich denke, es ist ein Projekt für Deutschland, für die Deutschen, dass man hier diese Wissenslücke möglichst früh schließt. Und ich habe mir ein Zitat aus wie der Minister Sikorski ausgesucht für den Spiegel in diesem Jahr. Und er hat gesagt, die Deutschen haben schließlich ein Loch in ihrem Gedächtnis. Sie wissen um den Holocaust, sie erinnern sich an die Blockade von Leningrad und Stalingrad. Aber sie haben vergessen, was sie der polnischen Zivilbevölkerung angetan haben. Und ich denke, im Zentrum, und das war auch die Hauptforderung von den Initiatoren dieses Denkmals, die übrigens am Anfang genau ein Denkmal geheißen hat, beziehungsweise ein Ort für Begegnung und Erinnern. ja, mit Polen und über Polen. Und das ist irgendwie, ich denke, wirklich eine zentrale Förderung auch in Polen geblieben, dass man zuerst diese Gewalt, die mit deutschen Aggression und Besatzung kam, dass man das anerkennt. Und erst dann kann man sozusagen die Zukunft aufbauen, Wissenslücke schließen und so weiter und so fort. Und was uns sozusagen Sorgen macht, ist einfach der Tempo. Ja, dass Sie sehen, wir sind 2024 da, der Realisierungskonzept ist jetzt unterwegs, das weiß ich. Es wird bald dargestellt, aber wann die tatsächlich das Haus physisch und dieses Denkmal in Berlin steht, ich fürchte, wir müssen noch sehr lange warten. Und das ist, die Zeitzeugen werden nicht mehr da sein.
Ich fühle mich aufgerufen, weil das geht ums deutsch-polnische Haus. Ja, ich hoffe auch auf ein schnelleres Tempo, auf eine Realisierung. Und natürlich ist Teil des Ziels des deutsch-polnischen Hauses auch Wissen zu vermitteln über die deutsche Besatzung Polens, über das, wenn ich jetzt auch Sikorski zitieren darf, was der Zivilbevölkerung im besetzten Polen angetan wurde. Und es ist aber auch mehr, es ist auch eine Geschichte, eine Verflechtungsgeschichte, eine geteilte Geschichte von zwei Nachbarn. Und ich denke, da ist sowohl auf deutscher als auch auf polnischer Seite noch wenig Wissen. Und wenn ich auch Sikorski zitieren darf, aber ich tue es aus dem Gedächtnis, also paraphrasiere ich ungefähr, dass das Problem an der europäischen Verständigung auch das ist, dass die Westeuropäer nicht wissen, wie sehr sich die deutsche Besatzung während des Zweiten Weltkriegs im östlichen Europa von der im Westen unterschied. Aber dass die dass die Polen auch nicht wissen, was für ein harter Einschnitt der Erste Weltkrieg war im westlichen Europa. Also dieses gemeinsame Verstehen ist, glaube ich, die Lösung, um eine europäische Verständigung auch weiterzubringen. Und ich denke, dass das deutsch-polnische Haus auch einen europäischen Auftrag hat.
Erst Knut Abraham.
Ja, nur ganz kurz. Die Dringlichkeit, und da kann ich wirklich für breit den Bundestag sprechen, die Dringlichkeit vor dem Hintergrund der letzten Zeitzeugen ist zumindest dem Deutschen Bundestag klar, weswegen wir auch eine vordringliche Realisierung des Denkmalanteils wollen, ohne alles andere irgendwie in Frage zu stellen, aber das Denkmal muss schnell kommen, weil wir mit anderen Großbauprojekten in Berlin ja nicht so ganz ideale Erfahrungen gemacht haben in letzter Zeit.
Bartosz Wielinski.
Naja, diese großen Investitionen in Berlin, die Stadt ist dafür berühmt. Ja. Sogar in Warschau weiß man was davon. Also eigentlich sollte der große Flughafen in Berlin eine Konkurrenz für den polnischen Flughafen sein, aber ich glaube, es ist nicht der Fall. Ja, aber ich bin der Meinung, dass wir dürfen nicht uns einschließen und nur über den Zweiten Weltkrieg sprechen. Das ist Geschichte. Geschichte darf man nicht vergessen, selbstverständlich. Aber mit der Geschichte darf man nicht leben. Und man darf nicht Politik mit der Geschichte, Geschichte als Brandsatz für Politik darf man auch nicht benutzen, was ja in Polen immerhin ein Alltag ist. Und dagegen protestiere ich. Also der Zwischenfall, dass der Bundespräsident hat einen Bericht von der Kultusminister Polens bekommen über Reparationen, als er gekommen ist zum Jahrestag von der Liquidierung der Ghetto in Warschau. Das war eine Schande. Das, auf diese Weise wollte man Gedenktag mit einem wichtigsten Datum in Holocaust-Geschichte so instrumentalisieren für diese wahnsinnige Idee der Reparation. Das war wirklich eine Schande. Aber ich glaube, dass in Polen, da soll man auch mehr über Deutschland sprechen. Also wie in Deutschland über Polen und über deutsche Geschichte, über jüngste Geschichte Deutschland. Deutschland ist kein Land von Nazi mehr. Geist von Hitler und Goebbels gibt in Berlin nicht mehr. Und viele Politiker in Polen versuchen, so einen Eindruck zu vermitteln.
Ich habe hier noch sehr viele Fragen auf meinem Stapel, aber die Uhr spricht anders. Ich würde ganz gerne noch eine kurze Runde machen und nochmal jetzt einen mutigen Blick in die Zukunft werfen, wie denn die Chancen stehen, dass wir bald eine, ich sage jetzt mal zugespitzt, polnischere Europäische Union haben. Beginnt mit Herrn Bajacek, der Blick nach vorn. Wie schätzen Sie das ein? Wie stehen die Chancen?
Ich bin auch Pole. Ich bin optimistisch, ich bin zuversichtlich, ich bin bewusst von Gefahren. Aber das bringt uns genau auf den richtigen Weg, weil wir sind nicht irgendwie in diesen Träumereien oder in ideologischen Streiten sozusagen verwickelt, sondern man denkt, wie gesagt, eurorealistisch. Das ist das neue Wort in Polen. Wir sind nicht mehr Euro-Enthusiasten als Gesellschaft, sondern Euro-Realisten. Aber das bedeutet jetzt nicht Ablehnung der EU und der europäischen Integration oder Verlangsamung des Prozesses, sondern eine, wie gesagt, Verantwortungsbewusstsein plus konstruktive Vorschläge für die Zukunft mit Partnern. Und das ist das inklusive Deutschland.
Jarosław Bajaczyk hat ja schon jetzt sehr viele Sachen genannt, die ich nur unterschreiben kann. Aber ich wollte doch trotzdem etwas Bitteres in unsere Diskussion streuen, ein bisschen einen pessimistischen Ton. Denn wir haben eine Sache nicht erwähnt.
Mein Ziel ist immer noch, dass wir ein bisschen Optimismus am Ende haben.
Das überlasse ich dann den Herren. Wir haben eine Sache nicht erwähnt. Und zwar, die Bürgerkoalition hat jetzt in den Wahlen zu Europa war sehr knapp vor der PiS, nicht mal einen Prozentpunkt weiter als die PiS. Die Partner der Regierung, also der Dritte Weg und die Linke, haben extrem verloren. Die Konfederatia, also die rechtsnationale, also rechtsaußennationale Partei, hat dazu gewonnen und hatte rund 12%. Also was für ein Motor, was für eines Europas werden wir sein. Also mit Hinblick auf Polen als Laboratorium würde ich doch davor warnen, Rechtspopulisten an die Macht kommen zu lassen, und die werden sich schon diskreditieren. Ich glaube, wir haben in Polen eine Gesellschaft, die extrem polarisiert ist.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich kann da durchaus anschließen, aber zumindest offensiv dabei. Ich glaube, wir müssen gemeinsam diese fundamentalen Herausforderungen annehmen, vor denen wir stehen. Das europäische Projekt ist tatsächlich bedroht, deswegen, weil es so erfolgreich ist.
Ja, ich finde, Bartosz Wilinski, deine Aufgabe ist jetzt der Optimismus am Ende. Diese große Rolle habe ich den ganzen Abend für dich vorbereitet.
Ich bin zu alt für einfach Optimismus, leider. Aber ich muss sie widersprechen. Nein, weil Marek Dreieck braucht Sekretariat, braucht Strukturen, weil nur eine Organisation, die strukturiert ist, die einen Actionplan hat, da wird wahrgenommen. Also das muss ja weitergehen. Wir brauchen eine Präsidentschaft im Weimar-Dreieck, eine Agenda für Polen, Frankreich und Deutschland. Aber Optimismus, ja, gute Sache.
Das, meine Damen und Herren, war Polen verstehen. Das Forum im RBB 24 Inforadio. Polen als neuer Motor der Europäischen Union? Fragezeichen. Wir haben gelernt, vielleicht passt das Bild eines Laboratoriums besser. Vielen Dank an meine Gäste Agnieszka Wierzchowska, Jarosław Bajaczyk, Knut Abraham und Bartosz Wilinski.